Ja, hallo Markus.
Hallo Matthias, schön, dass wir uns wieder treffen.
Ja, wir haben wieder 2 Wochen vergangen. Ich war am Wochenende beim Bergwandern in der Schweiz. Das ist immer ein Besuch wert. Und das Schlimmste, was passiert ist, ich habe heute einen Muskelkater. Ich habe einfach zu viel, haben wir uns vorgenommen. Wie war es bei dir?
Ja, das Wochenende haben wir die letzten Sonnenstrahlen genossen bei uns auf der Terrasse. Wir zeichnen ja so ein bisschen ins Vorne auf, weil du in der nächsten Zeit eine längere Reise vor dir hast.
Ja.
Aber das verraten wir noch nicht. Da machen wir mit Sicherheit nochmal eine separate Podcast-Folge raus.
Weil Oberfläche gibt's überall.
Genau.
Und die Witterungsbelastung, die war auch in der Schweiz deutlich zu sehen. Da gibt's dann Erosion, da gibt's Steinabbrüche und da haben wir auch einige live erleben können. Das sind auch Einflüsse, wo die Strahlung, die UV-Strahlung, die Belastungen hier deutlich werden und dann einfach Steine absprengen, egal in welcher Größe. Oft passiert natürlich nichts, aber wenn was passiert, dann spürt man die Gewalt der Natur. Und das sind Themen, wo natürlich auch generell die Oberfläche eine Schutzfunktion hat. Und das ist eben nicht nur schönes Aussehen, das hier gefragt ist, sondern wirklich auch funktionelle Leistungen. Deswegen sage ich immer, jedes Ding hat eine Oberfläche. Und in meinem Spruch natürlich auch, jeder braucht Pulver.
Ja, ich kann das noch ganz gut ergänzen. Die erste Aussage damals im Studium Lackiertechnik von unserem Professor Goldschmidt war: Jetzt sagt mir mal einmal, was alles beschichtet wird. Dann sind natürlich alle auf ihn eingestürmt und haben ihm alles erzählt, was alles beschichtet wird. Und dann hat er die Frage gestellt: Jetzt sagt mir mal, was nicht beschichtet wird. Und dann war Schweigen im Walde. Das ist ja genauso dieses Thema, wo man ernsthaft mal drüber nachdenken muss. Und dann wird einem eigentlich deutlich, dass Lackiertechnik, Beschichtungstechnik, egal in welcher Ausprägung, überall vertreten ist und überall irgendwo beschichtet wird.
Ja, und dazu gehört die Vorbereitung. Das heißt, man muss sich ganz genau überlegen. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem Existenzgründer und habe ihm dringend gesagt, okay, der Ofen ist bestellt, die Hardware ist bestellt, aber jetzt geht es ja um das Layout. Das hat er in seinem Kopf soweit sich vorgestellt. Das ist eine kleine Anlage, eine Kammeranlage, wo noch keine feste Fördertechnik mit bei der Bestellung war. Und da habe ich gesagt, jetzt ist es wichtig, diesen Prozessablauf sich vorzustellen. Und das ist egal, in welcher Größe das beim Lackierprozess der Fall ist. Das heißt, wir haben einen Wareneingang, eine Arbeitsvorbereitung, auch eine physische Arbeitsvorbereitung. Also was muss ich vorher mit den Blechen machen oder Teilen machen, bevor es ans Lackieren, ans Beschichten geht? Dann kommt die Aufhängung. Und der ganze Prozess, und das muss alles eine Struktur, einen Ablauf haben, der sinnvoll ist, damit nicht unnötig die Teile in die Hand genommen werden müssen. Da spricht man ja von der Wertschöpfung. Ist dieser Prozess jetzt wertschöpfend oder ist er nur des Prozesswillens die Tätigkeit da? Und da ist es, da habe ich nochmal gesagt, okay, das ist jetzt eine Hausaufgabe, das einfach nochmal genau sich zu überlegen und auch die Skizzen zu machen, die Pläne und die entsprechenden Abläufe zu strukturieren. Und meistens kommt es anders, als man denkt. Das heißt, auch in kleinen Anlagen kann plötzlich mehr Ware angeliefert werden, als man eigentlich lieb hat oder als man vorher geplant hat, weil zum Beispiel auch einfach nur die Gehäuse sehr sperrig sind. Und da kommen statt 5 Paletten halt 10 oder 20 Paletten. Wohin damit? Und das geht dann nachher auch wieder so raus. Das kann sein, dass wir beim Verpacken plötzlich die doppelte Anzahl von Paletten brauchen, weil es eben nicht mehr so zurückgeht, wie es hergekommen ist. Und diese Sache habe ich mit ihm intensiv durchgegangen, damit wir hier in einer kurzen Online-Beratung war das also, ich denke, sehr, sehr wertvoll an dieser Stelle, da noch rechtzeitig davor sich Gedanken zu machen über die Abläufe und die Prozesse. Ja, und wie war's bei dir? Was gibt's Neues?
Ja, ich habe mal so ein ähnliches Erlebnis, jetzt nicht mit dem Existenzgründer, sondern mit einem Unternehmen, was schon sehr lange beschichtet und lackiert. Ich hatte einen Termin bei einem Nasslackierer, der um Hilfe gebeten hatte, weil die Mitarbeiter im Lackierbereich sich an einer Kabine, in der halt eben elektrostatisch lackiert wird, mit Roboter sich sehr hohe Verschmutzungsgrade zeigten und halt eben der Lack ganz oft halt eben in Bereichen wiederzufinden war, der Overspray, wo er eigentlich nicht hingehörte. Weder in die Auswaschung, es war so noch eine wasserberieselte Spritzkabine mit entsprechender Nassauswaschung, weder dahin flog der Overspray noch auf die Teile, da wo er eigentlich hingehört, sondern er hat das Umfeld eigentlich immer stark verschmutzt und der Hilferuf kam halt eben, sich dieses Thema anzuschauen. Und genau wie du das mit dem Existenzgründer geschildert hast, gilt das ja auch für etablierte Unternehmen, sich immer mal wieder seine Prozesse anzuschauen, alle Mitarbeitenden in dem Prozess zu sensibilisieren, die Augen offen zu halten, Auffälligkeiten zu melden, um dann einfach mal zu gucken, an welchen Stellen kippt die Wertschöpfung denn um in Verschwendung. Und jeder Tropfen Lack, der nicht da landet, wo er hingehört, ist halt Verschwendung.
Ja, wir haben doch vorher im Vorgespräch gesprochen. Gibt's denn das auch in jedem Betrieb, diese Prozesse? Wo finde ich mich da wieder? Und wie können wir eigentlich unseren Kunden sicherstellen, dass unsere Leistung in der Form von der Beratung, sei es online oder auch vor Ort, dass die wirklich umsetzbar ist und dass sie sich lohnt, dass die ab morgen bereits Verbesserungen im Prozess bringen können?
Ich denke, das entscheidende Thema ist wirklich die Erkenntnis in den Betrieben, bei den Mitarbeitern, aber in der Regel halt bei der Unternehmensführung, bei der Geschäftsleitung, dass es eine sehr zielführende Investition ist, sich einmal einen externen Blick ins Unternehmen zu holen, weil der halt eben völlig unverfänglich, ohne irgendwelche Betriebsblindheit durch die Prozesse gehen kann und dem dann halt auch auffällt, an welcher Stelle verschwendet wird oder an welcher Stelle Prozesse optimiert werden können. Und in diesem Fall war es das banale Thema. Wir werden da mit Sicherheit mal einen separaten Podcast draus machen. Es drehte sich natürlich im Zusammenhang mit der Elektrostatik darum, dass die Erdung nicht in Ordnung war, die Erdung der Bauteile. Und die elektrostatisch aufgeladenen Lacktröpfchen suchen sich halt den Weg zum bestgeerdeten Bauteil. Und das war halt nicht das Werkstück, wo der Lack hin sollte, sondern das war das Umfeld. Die Anlage war halt mit einem entsprechenden Potenzialausgleich versehen, dass also das gesamte Umfeld vom Roboter über die entsprechenden Aggregate, die dort standen, alle super geerdet waren. Und dementsprechend der elektrostatisch aufgeladene Lack halt seinen Weg genommen hat zur besten Erdung. Und dieses Thema Erdung haben wir beim Pulverbeschichten, haben wir beim Nasslackieren. Und wir haben im Vorgespräch gesagt, das ist mit Sicherheit mal eine separate Podcast-Folge wert. Und wenn dann der Lack an der Stelle verschwendet wird, dann entsteht an vielen Stellen halt eben ein höherer Kostenanteil, dann entstehen Kosten. Und gerade in der heutigen Zeit geht es halt eben darum, Prozesse zu optimieren, effizient zu gestalten, aber auch halt eben möglichst nacharbeitsfrei zu gestalten und mit geringer Nacharbeit im Prozess zu arbeiten. Und da sind wir bei dem Thema, was wir uns heute vorgenommen haben für die heutige Folge.
Ja, war da jetzt schon die Überleitung versteckt?
Da war die Überleitung versteckt.
Genau, wir wollen heute über Nacharbeit reden. Ist Nacharbeit normal? Gehört es einfach dazu, wie das Butter auf das Brot, der Topf auf den Deckel oder umgekehrt? Ja, also ist es so normal, dass halt einfach ein bisschen Nacharbeit einfach sich nicht vermeiden lässt? Und wo fängt normal an? Jetzt sag doch mal aus deiner Erfahrung, was ist denn noch normal bei der Nacharbeit?
Ich habe zwei Dinge, die ich dazu beitragen kann. Eins ist mal so ein bisschen wirklich in der Vergangenheit gekramt, ein Thema, wo die Sicht auf Nacharbeit, die Sicht auf Fehler, die im Prozess passieren können, schlecht dargestellt wurde und dementsprechend ein gut gemeintes Projekt mit Vollgas vor die Wand gefahren ist. Das heißt also, es gab damals in meiner Vergangenheit, das ist glaube ich mittlerweile das Thema 25 Jahre her, eine Qualitätsinitiative, um Nacharbeit im Produktionsprozess zu vermeiden. Und die Initiative stand unter der Überschrift Null Fehler. Das heißt, allen Mitarbeitern wurde erzählt, ab morgen wollen wir alle keine Fehler mehr machen. Unser Ziel ist es, null Fehler. Und das war natürlich der psychologische Knackpunkt, dass alle gesagt haben, jeder Mensch macht Fehler. In der täglichen Arbeit passieren Fehler, beim Lackieren passieren Fehler und es entsteht natürlich Nacharbeit. Und wenn jetzt jemand sagt, wir wollen keine Fehler mehr machen, dann ist das völlige Utopie. Und somit war das ganze Thema von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil es halt nicht akzeptiert wurde. So, und jetzt war die Frage, was ist normal? Normal ist letztendlich das, was man aus seinen Prozessen herausholen kann und definiert. Das setzt aber erstmal voraus, dass ich weiß, wo ich stehe und meine heutige Nacharbeitsquote, meine heutige Fehlerquote kenne. Und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, an welchen Stellen sind welche Ursachen für die Nacharbeit verantwortlich und an welchen Stellschrauben kann ich drehen, damit ich meinen Nacharbeitsanteil reduziere. Die Nullfehler kann ja das Ziel sein, aber ich muss halt eine Fehlerkultur haben. Wenn dann Fehler und Nacharbeit passieren, dann muss ich wenigstens die richtigen Schlüsse daraus ziehen, um halt besser zu werden.
In der japanischen Kaizen-Strategie heißt es ja, keine Fehler weitergeben. Das heißt, wenn ich einen Fehler erkenne von einem vorangehenden Prozess, dass ich dann einfach hier sage, stopp, wir müssen zuerst diesen Fehler beheben und dann nicht einfach drauf zu beschichten und sagen, es wird schon keiner merken. Das denke ich ist sicherlich auch so eine Philosophie-Sache, die im Betrieb, wenn sie funktioniert, extreme Vorteile bringt, dass ich wirklich dann diese Gemeinsamkeit erreiche, dass alle dieses Ziel verfolgen, möglichst keine Fehler zu machen, weiterzugeben und die Ursache zu machen für eine große Nacharbeit. Des Weiteren hast du gesagt, strukturieren. Ich sage dann auch noch clustern. Wer mehr wissen will, ich habe hier ein Fehlerprotokoll entwickelt, wo einfach auf einem einfachen Zettel die entsprechenden Fehlerarten geclustert werden und gleichzeitig dann notiert werden können jeden Tag oder jeden Auftrag. Und dadurch kann man dann sammeln und schauen, was ist denn die Fehlerursache? Ist denn Fehler von der Anlage? Das kann sein, dass ein Schmutz runtergekommen ist von der Förderanlage. Es kann sein, dass ein Vorbehandlungsfehler die Ursache ist oder einfach eine Verschmutzung vom Pulver oder ein Staubkorn in der Luft war, das durch die Elektrostatik dann plötzlich magnetisch wird. Ich sage bewusst das falsch, aber dass es dann durch das elektrostatische Feld auch an das Werkstück hin befördert wird und dann halt sich als Staubkorn, als Einschluss in der Beschichtung abzeichnet. Und so kann ich dann die Fehler auch clustern, das heißt einteilen in Gruppen und dann ganz gezielt prüfen, ist es ein persönlicher Fehler oder ist es ein sachlicher Fehler und dann die Fehlerursache beheben, sei es durch entsprechende Mitarbeiterweiterbildung oder Schulung, intern, direkt, live an dem Fehler. Wie können wir den in Zukunft verhindern? Häufig wird hier zu wenig beschichtet, zu viel beschichtet, dass sich Laufnasen bilden, dass es einfach hier Fehler im Beschichtungsprozess gibt. Das sind typische persönliche Fehler, wo also die Ursache beim Mitarbeiter liegen oder zu suchen sind. Und hier hilft die Sensibilisierung und die Schulung direkt. Was kann der Mitarbeiter hier durch vielleicht eine bessere Pistoleneinstellung und besseren Handlungsablauf, dass man sagt, okay, wir müssen hier gewisse Anzahl von Kreuzgängen vorgeben, dass man einfach so eine Ratgeber, so eine Hilfsleiter baut, wo dann entsprechend der Mitarbeiter daran sich orientieren kann und dann in Zukunft diese Fehler vermeidet.
Ich denke, ein Thema, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, genau wie du das gesagt hast, es gibt die persönlichen Fehler, die natürlich auf die Arbeitsweise des Menschen zurückzuführen sind oder halt eben auch die Fehler, die von der Anlage oder aus dem Umfeld, aus der Umgebung kommen. Mir ist es immer ganz wichtig zu betonen, es geht nicht darum, die Schuldfrage zu klären. Es geht nicht darum, wer ist schuld, sondern es geht darum, den Fehler wirklich oder die Nacharbeit wirklich als Grundlage zu nehmen, um den Prozess zu verbessern. Selbstverständlich kann es nicht sein, dass ein und derselbe Mitarbeiter immer wieder die gleichen Fehler macht. Dann hat man natürlich auch die Verantwortung, mal ein persönliches Gespräch mit ihm über seine persönliche Leistung und Motivation zu führen. Aber das sollte immer erst im zweiten oder dritten Step erfolgen. Der erste Schritt ist tatsächlich wirklich, den Fehler sachlich zu analysieren, die Ursache zu analysieren und nicht zu suchen, nicht den Schuldigen zu suchen, um den dann irgendwie öffentlich bloßzustellen, weil dann entwickelt sich eine Kultur im Unternehmen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fehler nicht ansprechen, weil sie Angst haben, als Schuldige anschließend irgendwie mit irgendwelchen Repressalien versehen zu werden. Und dann ist das Problem viel größer, wenn dann diese Fehler durchschlagen bis zum Kunden, Nacharbeit entsteht oder noch viel schlimmer, eine Reklamation erst entsteht, die dann zu Nacharbeit führt. So, und das ist eigentlich genau diese philosophische Geschichte, die heute in den Unternehmen eine ganz wichtige Rolle spielen muss.
Ja, gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Wie viel Nacharbeit ist normal? Können wir das beantworten?
Ich denke, dass man da keine Zahlen nennen darf, sondern man muss erstmal die Beschichter auffordern, ihre eigenen Zahlen ehrlich zu kennen, sich also wirklich ehrlich zu machen. Wenn ich diese Frage stelle in den Unternehmen, wie hoch ist eure Erstläuferquote, dann kommt sofort eine Zahl, die deutlich über 90% oder 95% liegt. Und in der Regel stimmt diese Zahl nicht. Weil der erste Schritt muss sein, wirklich mal genau zu definieren, wie erfasse und ermittle ich die Erstläuferquote, weil auch die ist bei jedem wieder unterschiedlich. Und dann sich ehrlich zu machen, was beziehen wir denn dort mit ein? Geht es wirklich darum, den kleinen Pickel, den der mit dem Fingernagel beim Verpacken noch entfernt werden kann und nicht gesehen werden kann, zu entfernen? Ist das schon Nacharbeit? Oder gehört das noch mit zum Prozess? Und diese Definition, das ist also genau das, was vorher zu so einer Prozessbeschreibung dazugehört. Und erst danach komme ich dann dahin und habe dann eine Zahl. Und wenn ich feststelle, okay, ich habe heute 25% Nacharbeit und habe nur 75% Erstläufer, dann kann ich mir ja das Ziel setzen, wir wollen das mal um 5% verbessern und wollen 80% Erstläuferquote erreichen. Aber so eine pauschale Zahl, man hört das ja ganz oft, ja, wir haben nur 3% Nacharbeit oder wir haben weniger als 1% Nacharbeit. Ja, in der Regel passen diese Zahlen nicht.
VW wäre, glaube ich, froh, wenn sie gerade im Moment nur einen Fehler pro 1 Million Prozesse hinbekommen würde. Das ist diese Zahl, die oft in der Autoindustrie kolportiert wird. Und da sieht man schon, wenn sie nicht in der Lage sind, die Software in einem Auto hinzubekommen, dann gibt es hier viele, viele Probleme. Und man kann diese Zahl so nicht benennen. Und was man auch beachten muss, ist natürlich ein Unterschied, ob an der Qualität, an der optischen oder an der technischen Qualität der Beschichtung zu sehen. Das heißt, habe ich nur eine einfache dekorative Beschichtung oder eine Verkaufslackierung, ist natürlich meine Ausschussquote geringer, wie wenn ich wirklich ganz gewisse Parameter erfüllen muss, sei es von der Optik, also sehr, sehr hochwertig mit absolut null Fehler in der Oberfläche, dann ist natürlich meine Ausschussquote höher, denn dieser Mückenschiss, ganz bewusst so gesagt, der kann ja immer mal passieren.
Ja.
Dass irgendwas von der Kette ein Abrieb runterfällt oder egal, wie man es pflegt. Aber dann habe ich wieder einen Angriffspunkt, wo ich eingreifen kann und sagen kann, wir müssen die Kette reinigen, wir müssen die und die Wartungsschritte einleiten, damit die Nacharbeit in Zukunft verringert werden kann.
Ja.
Was kostet Nacharbeit?
Das wird häufig unterschätzt. Nacharbeit kostet Material, weil ich ein zweites Mal lackieren muss. Nacharbeit kostet Arbeitszeit. Nacharbeit kostet Kapazität, weil die Anlage ein zweites Mal belegt. Nacharbeit kostet Energie. Das heißt also, wenn man das alles mit einberechnet, ist es in vielen Fällen ein Thema, was man wirklich mal sehr genau mit dem spitzen Bleistift nachrechnen muss. Und man wird sich wundern, dass in vielen Fällen Nacharbeit teurer ist als die Erstlackierung.
Oft kommt ein Handling noch dazu, ein Schleifen, ein Wiederaufbereiten in den erneut lackierfähigen Zustand oder teilweise sogar eine externe oder interne Entlackung. Das heißt, das sind mehrere umfangreiche Prozessschritte, die hier zusätzlich dazukommen. Und das, was du gesagt hast, diese Prozesszeit, die ja dann durch den zweiten Lackierprozess gestohlen wird, die fällt ja wieder an anderer Stelle für neue Umsätze.
Ja.
Und dann wird es eigentlich unbezahlbar.
Ja. Das ist ein Thema, was man ganz oft auch in Betrieben erlebt, dass also in erster Linie gesagt wird, wir haben keine Kapazität mehr. Wir müssen eigentlich eine neue Anlage investieren, weil die Kapazität reicht hinten und vorne nicht mehr aus. Oder auch das Thema Fachkräftemangel. Wir müssen hier eine Kabine stillstehen lassen, weil wir keinen Lackierer in der Kabine haben. Oder wir haben keinen, der die Pulveranlage bedienen kann. Und das sind alles Stellschrauben, die durch eine Reduzierung des Nacharbeitsanteiles gleich mit erledigt werden können. Und wenn es erst um eine Investition und um Neueinstellungen von Mitarbeitern geht, dann entstehen die Kosten, entstehen ja nochmal wieder höhere Kosten. Und das ist so ein Thema, deswegen darf dieses Thema Nacharbeit als normal anzusehen eigentlich nie durchgehen gelassen werden. Ne?
Also, Nacharbeit ist nicht normal, wenigstens so lange nicht, bis ich mir die Prozesse ganz genau analysiert habe und überprüfen und sagen kann, woher die Nacharbeit kommt und welche Abhilfeschritte ich schon bis jetzt unternommen habe. Dann wird natürlich die Gasse immer enger und irgendwann mal bleibt nur noch ein nicht zu vermeidender Nacharbeitsposten, aber der ist sicherlich im Faktor 10 geringer wie da, wo wir angefangen haben, sind.
Ja.
Und dann lohnt sich das. Und das ist, denke ich, auch unser Ansatz, dass wir oft Wirkungen auslösen, die im Faktor 10 ausschlaggebend sind nachher in der Beschichtungsanlage. Das heißt, wenn die Informationen und Tipps von uns entsprechend umgesetzt werden innerhalb von einer gewissen Zeit, dann sind extreme Verbesserungen möglich.
Ja, und was ich immer ganz wichtig finde, wir haben beide den Ansatz, dass wir an den Stellen auch wirklich mal hochwissenschaftliche und komplexe Untersuchungen außen vor lassen. Ich komme aus der Konzernwelt. Ich kenne diese ganzen Diskussionen mit Six Sigma und Qualitätsmanagementsystemen und dem Erzeugen von ganz vielen Datensätzen. Ja, das kann man machen. Ja, das hat auch mit Sicherheit in gewissen Prozessen eine entsprechende Daseinsberechtigung. Aber das, was wir bei kleinen und mittelständischen Lackier- und Beschichtungsunternehmen erleben, da hilft uns ein Six Sigma an der Stelle nicht unbedingt sofort, sondern es ist manchmal oder in vielen Fällen wirklich damit getan, mit offenen Augen durch die Prozesse zu gehen, Hinweise aufzunehmen, die man mit sehr einfachen Mitteln abstellen kann, um halt entsprechend Nacharbeit zu optimieren. Und die ersten 10% Optimierung lassen sich mit genau diesen einfachen Maßnahmen einfahren. Und wenn man dann anschließend die nächsten Schritte gehen möchte, dann sind dann vielleicht auch mal die komplexeren Methoden auf der Tagesordnung. Aber im ersten Schritt reicht es häufig aus, mit erfahrenem Blick in den Anlagen, in die Prozesse zu schauen und Verbesserungspotenzial zu identifizieren.
Das sind die low-hanging fruits. Das heißt, die Früchte, die kann ich sehr, sehr schnell ernten. Irgendwann mal sind natürlich die abgeerntet und dann geht es wirklich in Feintuning, sei es in Mitarbeiterschulung und Entwicklung, sei es in Prozesse, aber das sind dann wirklich auch Arbeiten, die brauchen ein wenig mehr Zeit, aber auch die zahlen sich aus.
Ja.
Ja, was gibt's sonst noch? Wie willst du die Nacharbeit jetzt hier vom Tisch kriegen?
Ja, also diese Null-Fehler-Thematik habe ich ja geschildert. Als Ziel, das in die Köpfe zu bringen, ist mit Sicherheit über die Sensibilisierung durch Schulungen an der Stelle auch praktikabel in den Unternehmen. Wichtig ist immer, alle Mitarbeiter mit einzubeziehen. Das kann keine alleinige Chefsache sein, weil diese Philosophie muss jeder Mitarbeiter haben. Vom Bestücker über den Beschichter bis hin zu Anlernkräften oder Hilfskräften im Unternehmen, die halt in dem Prozess mitarbeiten und ihren Beitrag leisten. Und das ist eigentlich so der erste Schritt, der hilft, Nacharbeit auf ein Minimum zu reduzieren.
Ganz einfach kann man Nacharbeit verhindern, indem die Arbeitsvorbereitung funktioniert, dass ich von vornherein den Prozess richtig strukturiere, auch bei einem Lohnauftrag, einem Neuauftrag, der ankommt. Die muss ein entsprechender Fachmann anschauen, ist die Ware beschichtungsfähig und kann ich durch die entsprechende Steuerung der Vorbehandlungsschritte, der Vorbereitungsschritte schon Nacharbeit nachhaltig verhindern. Denn das ist die effektivste Methode, hier Geld zu sparen und auch hiermit mit solchen Aufträgen Profite und Gewinn einzufahren. Also.
Ich habe diese Null-Fehler-Theorie ja gebracht. Es gibt einen Leitsatz, der in den Unterlagen drinsteht. Den hat nur keiner mehr gehört, weil vorher schon alle Rollladen runter waren, wenn über Null-Fehler gesprochen wird. Und das war der Leitsatz, von Anfang an richtig arbeiten. Das ist also mit Sicherheit ein Thema, wo man wirklich drüber nachdenken muss. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn ich den gesamten Prozess von Anfang an richtig gestalte, dann reduziere ich die Nacharbeit auch deutlich in jedem einzelnen Unternehmen.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Erfolg mit möglichst wenig Nacharbeit. Denn mein Spruch ist, ich sag's nochmal, jeder braucht Pulver. Das heißt, wenn ich gut gepulvert habe, dann kommt auch das Pulver in meiner Kasse an. Und insofern wünsche ich euch viel Erfolg bei der Oberfläche.
Ja, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal haben wir uns ein Thema vorgenommen, was mit Sicherheit genauso spannend ist. Beim nächsten Mal reden wir über Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Also den Podcast am besten jetzt schon abonnieren, sowohl als Audio- oder auch als Videopodcast auf allen Kanälen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.